Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Morgen. Heute ist der israelische Schriftsteller Thoma Gadi zu Gast. Letzten Winter ist er von Tel Aviv nach Berlin umgezogen. Bekannt geworden ist er mit einem Roman, der Broken German heißt. Und genau so geschrieben ist, nämlich in gebrochenem Deutsch, voller Grammatik- und Rechtschreibfehler. Thoma Gadi, herzlich willkommen.
Danke, freut mich, hier zu sein.
Hat Sie das Mut gekostet, dieses Buch zu schreiben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ich glaube, es war in erster Linie nicht Mut, sondern Eigenwilligkeit. Es hat mir 5 Jahre gedauert, zu schreiben. Und ich habe es geschrieben hauptsächlich, während ich gekellnert habe in Tel Aviv. Dann musste ich das wirklich machen wollen, um sowas durchzuziehen. 5 Jahre von Arbeit. Und dann einen Verlag zu finden, war auch nicht die
Sache. Kann ich mir vorstellen. Ich fand das ganz schön schwer zu lesen, dieses Buch, und habe gemerkt, dass es viel leichter ist, mit jemandem wie wir beide jetzt hier zu reden, wenn einer gebrochenes Deutsch spricht, als all diese Fehler schwarz auf weiß zu lesen. Was hat Sie daran gereizt?
Ich habe die unterschiedlichen Arten und Weisen von Deutsch, die es gibt, auf der Berliner Straßen gehört. Ich habe hier in Berlin schon mal gelebt, 2004 und 2005, glaube ich, war das. Und dann wollte ich meiner Deutsch zu einer literarischen Stimme machen und nicht nur eine Straßenmundsprache.
Ja, Sie haben das schon angesprochen. Die Verlage waren nicht so glücklich, als Sie Ihnen das Manuskript zu Broken German eingereicht haben. Was waren die Reaktionen?
Entweder Stille, also keine Reaktion, oder sowas kann man nicht drucken. Ich stelle es mir vor, in einer Verlag, bei dem Lektor oder der Lektorin gibt es so 3 Stapeln von Büchern oder von Manuskripte. Eine Stapel ist, toll, das machen wir gleich. Andere Stapel ist, nein, das geht überhaupt nicht. Und dann gibt es eine sehr, sehr hohe Stapel von, das wissen wir nicht genau.
Da waren Sie.
Und da war ich. Und diese Stapel geht höher und höher und höher, bis es zu hoch wird und dann wird sie ins Maul geschmissen.
Dann hat der österreichische Literaturverlag Droschel das Buch schließlich rausgebracht. Haben die da überhaupt was lektoriert oder haben die das so gedruckt, 1:1, wie Sie es geschrieben haben?
Nee, die haben es lektoriert. Eine Entscheidung war, die Fehler, die da drinnen sind, nicht zu regularisieren. Einmal kann es die Tour sein und einmal das Tour und einmal der Tour, weil das für mich keinen Unterschied macht. Und der Lektor hat entschieden, dass er es so lässt. Mhm. Das war auch eine richtige Entscheidung, die er, der Rainer Götz, der das Buch lektoriert hat, gemacht hat.
Ist beim Lesen ganz schön verwirrend. Ich habe gemerkt, ich musste im Grunde viele Sätze 3-mal lesen. Also das erste Mal so, wie es geschrieben ist. Beim 2. Mal wollte mein Gehirn automatisch korrigieren. Mhm. Ja, wirklich Autokorrektur setzte ein. Und beim 3. Mal habe ich es dann wieder im Original gelesen und in diesen Fehlern auch eine ganz eigene Poesie entdeckt. Mhm. Wie würden Sie diese Poesie beschreiben?
Ich weiß nicht. Zuerst würde ich sagen, dass sehr, sehr viele Reaktionen und Rückmeldungen von Leser und Leserinnen meinten, die ersten 3-4 Seiten wären eine Herausforderung. Und dann kommt man rein und liest man diese Sprache, als ob man sie gelernt hatte. Und dann machen die deutschen Leser in der Tat eine ähnliche Erfahrung, wie der Deutschlehrer selbst macht und die ich gemacht habe. Die lernen eine Sprache von Anfang an neu. Und dann treffen wir uns irgendwie in der Mitte auf diese Sprache, die halt deutsch ist und die von deutscher Leser verständlich sein könnte, wenn sie Geduld haben und Wille. Und dann treffen wir dann in der Mitte. Ich glaube, diese Sprache ist keine Spiegelung von meiner mündlichen Sprache, sondern eine Kunstsprache, die ich entwickelt habe, aufgrund meiner Deutschkenntnisse, die ich hatte, wie jeder andere Schriftsteller es auch macht. Und weil ich die deutsche Syntax nicht kenne, waren meine Regeln anders. Meine Regeln waren musikalisch und nicht grammatisch.
Mhm. Es gab ja mal von Feridun Saymoglu geprägt diesen Begriff Kanak Sprak. Gemeint war damit so ein Szene-Jargon von deutsch-türkischen, deutsch-arabischen Jugendlichen. Ihr gebrochenes Deutsch ist anders. Das ist keine Kanak Sprak. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben Sie eben auch nicht nur aus dem Bauch heraus geschrieben, sondern tatsächlich auch an den Sätzen gefeilt.
Das Buch ist ziemlich schmal. Ich weiß nicht, es ist unter 200 Seiten. Ich habe es 5 Jahre geschrieben. Das ist lang und noch einmal schleifen, nochmal schleifen und nochmal überlegen und nochmal ändern und viel mit Wörterbuch arbeiten und mit viel Recherchen, so von was ist dieses deutsche Wort gemacht, was ist in diesem deutschen Wort, was kann man da in diesem Wörter entdecken. Das ist viel linguistische Arbeit. Das ist keine Nacktsprache in dem Sinne, es gibt ja keine migrantische Gemeinde, mit denen ich diese Sprache teile.
Mhm.
Es ist nicht so wie der Türkisch-Deutsch oder Kanak-Sprache, die eine Sprache ist, die geteilt ist von mehreren Sprechern.
Also das war irgendwie auch Notwendigkeit, weil Sie nicht besser Deutsch konnten. Aber war es auch eine Provokation, eine Rebellion nach dem Motto, liebe Korrektsprecher, ihr könnt euch ruhig etwas anstrengen, wir müssen das auch. Ich muss das auch.
Wissen Sie, die Frage von Provokation kommt oft vor. Was ist dieses Wort Provokation? Ich will eine Aktion schaffen, durchschreiben. Das ist mein Grundverständnis von Literatur. Und in dem Sinne ist für mich jede gute Literatur eine Provokation, weil es eine Aktion in der Welt sucht. Und das wollte ich auch mit diesem Buch machen, aber auch mit den anderen Büchern.
Sie haben daraus ja auch 2016 beim Wettlesen um den Bachmann-Preis gelesen, vorgetragen. Da wurde darüber diskutiert, ob ein Text, der in unkorrektem Deutsch verfasst ist, überhaupt zulässig sei. Wie war das Resultat?
Na gut, den Preis habe ich nicht gewonnen.
Ich meine bei der Diskussion darum.
In der Tat antizipiert das Buch diese Diskussion. Im ersten Kapitel des Buches werfen eine Gruppe von betrunkenen Skinheads drei Migranten vor, das, was sie sprechen, wäre kein Deutsch. Und bei der Bachmann-Preis kam ins Realität dieser Fantasie. Die Juroren meinten, diese Sprache wäre kein Deutsch und haben die Rolle von den Skinheads dann gespielt. Nicht alle, und es ist auch nicht böse gemeint, aber das Buch hat diese Reaktion irgendwie vorgesehen.
Der Juror Hubert Winkels hat damals gesagt, so einen Text, den könne man nicht wiederholen, den könne man nur einmal schreiben, so wie man Marcel Duchamps Pissoir auch nur einmal ins Museum bringen kann. Ist das auch für Sie klar, dass sich das nicht wiederholen lässt, oder ist das offen, wohin sich Ihr literarisches Deutsch weiterentwickelt?
Nein, das ist noch offen. Keine Sprache ist ein Lehrgut. Okay, man benutzt das einmal und dann wirft man es weg. Ich glaube, das kann ich zu einer literarischen Sprache weiterentwickeln. Wie muss ich schauen? Dieselbe Sprache, wie es ist im Broken German, wäre es nicht sein, aber auch nicht unbedingt ein ganz standardisierter Deutsch.
Warum nicht?
Weil ich glaube, dass für mich, ist eine gute Frage, danke. Ich glaube, für mich, die Literatur, die mich interessiert, ist ein Treffpunkt von Lebenserfahrungen, Sprache und Fantasie. Meine Lebenserfahrungen und meine deutsche Sprache sind halt so, wie die sind. So eine Sprache ist ein Resultat von diesen drei Elementen. Und wenn ich das weglösche, dann habe ich für mich die interessanteste Komponente in meiner Literatur weggeschmissen. Das wäre schade.
Thomas Gardi über Broken German. Erschienen ist das Buch im österreichischen Literaturverlag Droschel, wurde auch schon für die Bühne und fürs Hörspiel adaptiert. Und dieses Hörspiel hat sogar 2017 den Deutschen Hörspielpreis bekommen. Aufgewachsen ist der Schriftsteller Thomas Gardi im Kibbutz Dan im Norden von Israel. Die Eltern bzw. Großeltern stammten aus Rumänien und aus Ungarn. Thomas Gardi, Jahrgang 1974. Was war das für eine Kindheit im Kibbutz?
Im Allgemeinen und im Grunde genommen habe ich eine sehr schlechte Erinnerung in meinem Leben. Von das, was ich erinnern kann, ist das ein guter Ort, war es ein guter Ort aufzuwachsen. Ziemlich sicher, aber es ist ziemlich grün und offen. Die Geschichten von Kibbutz-Kindheiten sind interessant, weil sie sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die meinen, das ist die Hölle. Für mich war es schön, aber ich weiß, dass es wirklich unterschiedlich war für unterschiedlichen Menschen.
Gab es da überhaupt so ein enges Familienleben? Oder stand die größere Gemeinschaft des Kibbutz immer über allem?
Ich habe einen Bruder. Wir hatten und haben immer noch eine gute, enge Familienleben miteinander. Das ist vielleicht einer der Vorteile in so einem Leben. Die Kinder und die Eltern haben sich täglich so 3-4 Stunden Nachmittag, abends getroffen. Und die restlichen Stunden waren die Kinder in so einem Kinderheim und dort haben sie gelebt und geschlafen und gegessen. Während die 3, 4, 5 Stunden, aber in dem die Kinder mit den Eltern waren, könnten sie wirklich die 3, 4, 5 Stunden mit den Eltern sein. Und nicht so, Eltern sind abgelenkt von Arbeit und müssen das machen, okay. Und man setzt sich die Kinder den Computer gegenüber und guck mal da rein und jetzt mache ich was anderes. Und dann war es 4, 5 Stunden, in denen wir wirklich zusammen waren.
Was haben die Eltern gearbeitet?
Meine Mutter war lange Jahre Lehrerin für Literatur.
Im Kibbutz?
So eine regionale Schule von 4 oder 5 Kibbutz in der Gegend, weil eine Kibbutz hatte nicht genug Kinder, um ein Gymnasium zu haben. Und mein Vater hat unterschiedliche Sachen gemacht. Ich glaube, noch ein Vorteil im Kibbutzleben, es hatte auch Nachteile, aber noch ein Vorteil im Kibbutzleben war, das Gehalt war sicher. Dann konnte jeder, wenn er es wollte und möchte, seinen Beruf ab und zu wechseln. Dann hat mein Vater sehr, sehr vieles gemacht. Er war sozusagen Bauer, so Avocado-Plantagen und Orangen und solchen Sachen. Dann hat er in der Kibbutzfabrik gearbeitet und dann war Marketingmensch der Fabrik und auch Erzieher und Lehrer eine Weile, so die unterschiedlichsten Sachen.
Was war die Kibbutzfabrik?
Machen so Wasser, wie heißt das, Abwasseranlagen, so, wie heißt das?
Bewässerungsanlagen.
Ja, genau. Bewässerungsanlagen. Neue Wort für den Schriftsteller.
Lass uns aber trotzdem über das Negative, über die Nachteile des Kibbutzlebens sprechen.
Ja, das ist ein Ort mit sehr, sehr geringer Privatsphäre. Ich glaube, die ganze Architektur des Kibbutz war so gebaut, damit Menschen eine Gemeinschaft leben und eine sehr geringe Privatsphäre.
Ja, vor allen Dingen dann im Größerwerden, ne? Als kleines Kind ist vielleicht noch anders.
Ja, als Größerwerden und das Welt hat sich auch geändert. Der Kibbutz-Sozialismus von 1950 war ein anderes in 1990.
Ja.
Aber diese Privatsphäre hat wirklich gefehlt. Wenn sie keine Privatsphäre zu Hause wirklich haben, mit einem geschützten Garten und einer Wohnung, die groß genug ist, dann baut der Mensch Mauern rund um sich selbst, damit er eine Privatsphäre in sich selbst hat.
Naja, das haben Sie so erlebt, dass
Sie
sich in sich selbst zurückgezogen haben.
Ja, das habe ich so erlebt. Und dann dauert es eine ziemliche, seelische Arbeit für mich selbst, um mich selbst wieder öffnen zu können.
Dieses Kibbutz Dan, das ist aus Steinen gebaut worden, die ursprünglich zu einem palästinensischen Dorf gehört haben, dessen Bewohner vertrieben worden sind. Darüber haben sie auch ein Essay geschrieben, ist auch auf Deutsch erschienen, Stein, Papier. Wann ist Ihnen das bewusst geworden? Wie hat man Ihnen diese Geschichte vermittelt?
Es ist nicht der Kibbutz, sondern ein sehr, sehr großes Gebäude, das ein Museum ist. Das ist ein Museum der Natur und der Geschichte dieser Region. Das beeindruckendste und größte Gebäude in der Kibbutz. Und irgendwann mal, als ich so ungefähr 20, 23 oder so war, habe ich ein Gerücht gehört, dass diese Gebäude von Teilen einer palästinensischen Dorf in der Gegend war, gebaut ist. Und das hat mich überrascht und interessiert, weil ich kannte dieses Museum ziemlich gut, auch von innen. Und für ein Museum für Geschichte war in diesem Museum kein Zeichen von palästinensischer Dörfer. Dann fing ich an, so zu recherchieren und rumzufragen und in Archive reinzugehen. Und dann konnte ich ziemlich schnell feststellen, dass es wahr ist. Und der Dorf heißt Hunin. Es existiert nicht mehr, aber die größte Gemeinde von Menschen aus Hunin außerhalb den Lebanon, wo sie geflüchtet sind, ist in Berlin.
Ah ja.
Ja, dann habe ich so eine Möglichkeit, hier die Hunin-Menschen wieder zu treffen und zu benachbaren.
Ist das passiert?
Ja, ich habe einen jungen Mann in einer Kneipe kennengelernt und sehr schnell haben wir herausgefunden, dass wir eine Teil der Geschichte teilen.
Mhm.
Ein interessantes Treffen. ja, jetzt haben wir Kontakt miteinander. Mal sehen, was damit. Wir werden später im Interview auch über die Hörspiele sprechen. Ein kommendes Hörspiel, noch nur geplant ist, aber ein kommendes Hörspiel ist so eine Version von Steinpapier mit einer gegenwärtigen Treffen von den Menschen aus Hunin und mir in dieser Stadt, in der wir jetzt leben.
3 Jahre Militärdienst sind für junge Männer in Israel Pflicht. War das bei Ihnen vor oder nach dem Studium?
Ja, es war nach der Schule, genau.
Was mussten Sie machen in den 3 Jahren?
Ich wollte eigentlich ins Militär nicht dienen, habe aber doch irgendwie Druck gekriegt von Eltern und Umgebung, weil man sagt, ohne Militär wird das Leben nachher stören, weil du kriegst keine Arbeit und du kriegst keinen Führerschein und solchen Geschichten. Dann habe ich irgendwie meinen Weg gefunden in eine unwichtige Büroarbeit.
Können Sie sagen, wie Sie sich in dieser Zeit verändert haben? Hat Sie das politisiert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich auch vorher politisiert. Und deswegen wurde ich auch kein normaler Soldat oder Kämpfer sozusagen. Ich glaube, Hass zum Uniform, bunte Kleider.
Hawaii-Hemden,
lange Haare.
Bis heute.
Ja, was davon übrig ist. Nee, ich weiß nicht, ob es das ein Resultat dieser Erfahrung, aber irgendeine Selbstständigkeit und eine grundsätzliche Angst, von was viele Männer mit Gewehren machen können.
Sie haben Literaturwissenschaft studiert, angefangen zu schreiben und Sie haben es gesagt, sich auch eben politisch zu engagieren. In welcher Form?
Literatur habe ich in Jerusalem studiert. Da habe ich nach der Armee gewohnt. 8 Jahre lang. Mhm. Ich wollte aus dem Kibbutz raus. Und dann habe ich da in Jerusalem angefangen, Literaturwissenschaft zu studieren und Erziehung. Und politisch engagiert oder interessiert oder politisiert war ich seit ich 15 bin oder sowas. Das kam wahrscheinlich von zu Hause. Und meine Eltern, die Politisierung meiner Eltern. Jerusalem ist natürlich ein hochpolitischer Ort. Und das war von 96 bis ungefähr 2003. Das sind die Jahre von Selbstmordattentaten in Busse in Jerusalem. Das sind auch die Jahre von tiefe und starke israelische Besatzung in die palästinensischen Gebieten und von der zweiten Intifada und dessen Unterdrückung. Während den 90er Jahren war ich politisch aktiv in den besetzten Gebieten mit so Hilfsorganisationssachen, so Mehl in die Dörfer reinzubringen und irgendwie mit die palästinensische Ölpflücken irgendwie mit zu sein, damit die Besiedler ihr nicht stören und draufschießen.
Mit den Oliven zu ernten, oder was meinen Sie?
Also viele Palästinenser in den Westgebieten haben ihre Arbeit und Einkommen von Olivenplantagen. Mhm. Es ist oft so, dass wenn sie zum Ernte gehen, würden sie durch jüdische Siedlern drauf geschossen oder kriegen Probleme.
Und die haben sie dann begleitet?
Und wenn israelische Juden da sind, dann kommt Militär, weil da sind Juden, also Israelis zu schützen. Dann können die palästinensischen Einwohner ihre Ernte machen, mehr oder weniger ohne solche Störungen. Das habe ich auch gemacht mit vielen anderen Menschen und auch nicht sehr, sehr oft, aber das habe ich gemacht. Und als der zweite Intifada angefangen hat, habe ich angefangen, ehrenamtlich bei einer palästinensischen Menschenrechtsorganisation zu arbeiten. Und nach ungefähr ein Jahr habe ich angefangen, in B'Tselem zu arbeiten. Das ist der größte israelische Menschenrechtsorganisation in den besetzten Gebieten. Das habe ich auch ein Jahr lang gemacht, bis ich es nicht mehr machen wollte, weil es für mich zu schwer war.
Was meinen Sie mit zu schwer?
Das ist brutal. Eine Arbeit in einer Menschenrechtsorganisation, weil dann kriegst du mit alle ungerechte, grausamen Sachen, die da passieren, ohne wirkliche Agierungsmöglichkeit. Mhm. Dann kriegst du es in dir rein und erfährst du das und weißt du, dass es so ist, aber kannst nicht viel machen. Und das ist auf Dauer keine sehr gute, gesunde Position sozusagen.
Hatte dieses Engagement Auswirkungen auf Ihr Ansehen und Ihre Möglichkeiten als Schriftsteller?
In der Tat glaube ich nicht.
Die israelische Gesellschaft wird ja von Oppositionellen als zunehmend intolerant beschrieben. Wie haben Sie das erlebt? Sie sind seit 3 Monaten in Berlin.
Ja, die Gesellschaften ändern sich ja ständig. Ich glaube, die wird weniger tolerant. Sie haben vorgefragt, ob meine Arbeit bei B'Tselem, und nachher habe ich auch beim Sochrot gearbeitet. Das habe ich auch länger gemacht. Das ist auch eine sehr politische Arbeit. Sie haben gefragt, ob das Einflüsse hatte über meine Arbeit, über meine Möglichkeit, Schriftsteller zu werden. So direkt war das nicht. Die Art und Weise, wie die israelische Öffentlichkeit sich entwickelt, macht es aber für mich schwerer und schwerer, da ein Schriftsteller zu sein, weil die Öffentlichkeit selber wird enger und enger und hat so eine, wie sagt man das, Margins, wenn du dann nicht Mainstream bist und nicht nur politisch, auch vom Stil her und von eigentlich in der Tat, wie du bist, hast du weniger und weniger Platz da in die Öffentlichkeit. Und das habe ich erfahren. Und natürlich, wenn eine Gesellschaft Krieg wählt, Krieg kostet viel Geld, dann hat man natürlich weniger und weniger Geld, um in Kultur zu investieren und in Schriftsteller und Schreiben. Und so habe ich, so wie ich es verstehe, da meinen Platz langsam leider verloren.
Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Sie fühlten sich zunehmend wie eine Marionette im Spiel.
Mhm. Irgendwann mal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich persönlich nicht mehr weiß, wie ich politisch aktiv sein kann und wie ich auf politische Entwicklungen da agieren könnte. Das war unter anderem auch mein Grund zu sagen, okay, jetzt ist euer jetzt. Ich meine nicht, dass da nichts mehr zu tun ist. Ich habe da Bekannte und Freunde und auch Menschen, die mir nicht bekannt ist und nicht meine Freunde, die gute, wichtige politische Arbeit weitermachen. Und das ist gut, aber ich wusste nicht mehr wie.
In 3 Wochen wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Verknüpfen Sie damit also auch keinerlei Hoffnungen mehr?
Nicht, wie es jetzt aussieht. Also wie es jetzt aussieht, ist es nur eine Frage von wie tief oder wie weit werden die Rechtsradikalen reinkommen oder inwieweit kann man es verhindern. Es ist nur eine Wahl zwischen etwas, das sehr, sehr schlecht ist und etwas, das nur sehr schlecht ist.
Der neue Roman von Toma Gardi spielt, kaum lebt er in Berlin, in Israel. Sonst kriegen sie ihr Geld zurück, heißt das Buch. Und das sagt auch einer in diesem Buch, nämlich einer, der vom Arbeitsamt Unterstützung fordert, aber mit seinem Beruf Schriftsteller nicht anerkannt wird. Haben Sie Ähnliches erlebt?
Ja, das habe ich selber gemacht. Ich ging zum Arbeitsamt und wurde von den Beamten gefragt, was mein Beruf sei. Ich habe gesagt, dass ich Schriftsteller bin. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht mehr, was die Antwort war, weil das habe ich dann zu einer Geschichte entwickelt. Und der Geschichte habe ich so oft geschrieben und neu geschrieben und wiedergearbeitet. Und dieser Moment blieb so weit zurück, dass ich weiß nicht mehr, was in der Realität passiert ist. Aber was in der Buch passiert, weiß ich noch.
Ja, in dem Buch schlägt der Autor dem Beamten einen Deal vor. Er erzählt ihm aller 1001 Nacht Geschichten. Und wenn die Geschichten dem Beamten gefallen, dann gibt er vielleicht dem Autor den entscheidenden Stempel. Das ist der Anfang eines Strudels, kann man sagen, von ziemlich verrückten Geschichten über ziemlich verrückte Figuren. Ist das eine Satire auf die israelische Gesellschaft?
Im Grunde genommen glaube ich, dass zu entscheiden, was das ist und zu sagen, was das ist, ist die Aufgabe der Leser und nicht von der Schriftsteller. Weil es ist eine Frage von, wie es man liest. Aber in total diese Frage total zu vermeiden, kann ich nicht, weil ich bin ja hier im Radio und bin zum Sprechen gekommen, nicht zum Schweigen.
Also?
Für mich ist es keine Satire. Für mich ist es eine Versuch, Auseinandersetzung von, wie kann man Literatur schreiben in sozialen Verhältnissen, die so schwer sind, und Literatur, die auch für die Leser hübsch sein will und angenehm zu lesen. Dann kommt die Erzählerin Tolly Grotesky und versucht, ihre Lebenserfahrungen und die Hässlichkeiten, die sie eigentlich auf der Straße und ins Leben sieht und trifft, für den Beamten in schöne, hübsche Märchenkleidungen zu verkleiden, damit es für ihn angenehmer ist, runterzuschlucken und er sie einen Stempel geben kann.
Und er beißt ja an, er wird zunehmend süchtig nach diesen Geschichten. Sie zeigen sich, Thomas Gadi, in diesem Buch, in diesem Roman als genauer Kenner des Stierkampfes. Es gibt sehr viele Stierkampfgeschichten da drin. Wofür steht dieses Motiv, vielleicht auch diese Metapher?
Ja, ich weiß nicht, ob die Metapher vor irgendwas eins und Bestimmtes da steht. Ich war vor das Schreiben des Buches keiner Kenner der Stierkampf. Ich wollte eine Stierkampfkultur in heutigen Israel rein fantasieren, weil ich es passend fand. Deswegen habe ich über Stierkämpfe viel selber gelernt, durch Lesen und YouTube schauen und was weiß ich, und habe ich es gelernt, und dann konnte ich diese schriftstellerische Operation machen und eine Stierkampfkultur im heutigen Israel transplantieren. Ich kann noch was sagen. Es ist für mich, es gibt eine Erzählensweise von einer ziemlich brutalen Realität, israelische Realität, in so Märchenkleider zu verkleiden und sie zu verschönern. Und dann gibt es aber die Stierkampfkultur, die alle wissen, dass die in Israel nicht existiert. Die wird aber sehr, sehr realistisch beschrieben. Und dann haben wir so zwei Erzählungslinien sozusagen, in der eine Realität als Märchen beschrieben wird und in der andere ein Märchen als Realität beschrieben wird. Und das hat mich interessiert.
Ob der arbeitslose Schriftsteller seinen Stempel bekommt, das verraten wir jetzt nicht. Kann man lesen im neuen Roman von Thomas Gadi, Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück, auch bei Droschel erschienen. Im Vergleich zu Israel ist die Literaturkritik in Deutschland ja ein riesiges Feld. Also auch jetzt für Sie, Sie bekommen deutlich mehr Beachtung und unter Umständen auch Verrisse. Wie ist das für Sie jetzt zum Beispiel auch in den Beilagen zur Leipziger Buchmesse, wenn da mal nicht so freundliche Kritiken erscheinen?
Ja, das würde bestimmt wehtun. Das ist ja aber ein Teil des Schriftstellers sein.
Ja, nur so kannten Sie das ja noch nicht. In Israel ist die Literaturkritik überschaubarer.
Ja, das stimmt. Wenn Sie über das Zerreißen fragen.
Wie Sie mit möglicher Kritik umgehen. Also mit Verrissen.
Ja, es ist ja klar, dass nicht alle die Bücher leben können und auch sollen. Wenn der Kritiker oder die Kritikerin etwas Interessantes und Schlaues zu sagen haben, auch wenn es kritisierend ist, finde ich das gut. Ich meine nicht, dass meine Bücher perfekt sind, sie sind weit weg davon. In dem Sinne kann man sie auch schlecht finden. Das neue Buch und eigentlich auch Broken Germany beschäftigen sich ja mit der Rezeption von den Büchern selbst. Die Erzählerin im Arbeitsamt spielt ja mit den Erwartungen von dem Beamten, die ihr gegenüber sitzt. Was will er hören, was will er nicht hören? Gibt sie den Beamter, der eigentlich ihr einziger Leser ist, gibt sie dem Beamten alles, was er kriegen will, oder gibt sie ihm nur etwas davon und etwas nicht? Das ist eine Aneinandersetzung mit der Rezeption, und deswegen im Grunde genommen ist es auch natürlich, dass nicht alle die Bücher oder das Buch mögen wollen. Dass es mich verletzen wird, so ganz emotional, sicher. Aber okay, so ist es.
Eine andere wichtige Säule Ihrer Arbeit, das haben Sie schon angedeutet, Thomas Gadi, ist die Hörspielarbeit. Broken German gab es als Hörspiel, dann eine wirklich witzige Schlageroperette über Migranten, die deutsche Schlager lieben. Und jetzt gerade lief im SWR, ist auch noch in der Mediathek zu hören, das neue Hörspiel »Wie die Blinden träumen«. Was reizt Sie am Genre Hörspiel?
In erster Linie habe ich es sehr gerne, wenn Türen für mich sich öffnen. Und das Hörspiel-Tour hat sich für mich geöffnet. Und dann bin ich reingegangen und habe gesehen, was ich da interessant machen könnte. Mein Anknüpfungspunkt zum Hörspiel ist in erster Linie, dass meine deutsche Sprache habe ich durch Sprechen und Hören gelernt, nicht durch Schreiben und Lesen. Habe ich eine intime Bezug zu Deutsch als eine Sprache, die ich höre und rede. Und das kann ich weiterentwickeln.
Oft sind Sie selbst auch als Sprecher dabei. Ich habe noch im Ohr, wie Sie im neuen Hörspiel »Wie die Blinden träumen« singen. Ich sehe was, was Sie nicht sehen. Können Sie das mal nachmachen?
Wie war das?
Ich sehe was, was
Sie nicht sehen. Und das ist...
Ja, was ist das? Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Was Blinde träumen?
Also alles eine Frage. Wie träumen Menschen, die von Geburt blind sind? Diese Frage hat mich sehr lange beschäftigt, wusste ich aber nicht, wie ich mit dieser Frage umgehen soll. Nachdem ich angefangen habe, das Hörspiel zu schreiben, habe ich festgestellt, dass diese Frage ein Rätsel für Wissenschaftler ungefähr seit dem 19. Jahrhundert ist, also war ich auch nicht der Erste. Wenn ich aber nachgedacht habe, was zu einer Form der Hörspiel passen könnte, dachte ich dann, dass es eine gute Thema für ein Hörspiel ist, weil es ja sich beschäftigt mit dem Sinn des Hören und Abwesenheit des Sehens.
Nachzuhören ist das in der SWR-Mediathek »Wie die Blinden träumen«, ein neues Hörspiel von Thomas Gadi. Wir haben schon darüber gesprochen, der Schriftsteller Thomas Gadi ist im Winter von Tel Aviv nach Berlin gezogen als Israeli. In Deutschland erleben Sie, dass man Ihnen mit Vorurteilen begegnet?
Bisher waren fast alle Vorurteile, die ich erlebt habe, positive Vorurteile. Das bedeutet nicht, dass sie nicht Vorurteile sind, aber die sind in erster Linie nicht gemein.
Was ist das zum Beispiel?
Eine Überfreundlichkeit, hauptsächlich das. Es ist ja bestimmt eine Seite des Antisemitismus, aber eine irgendwie weniger verletzende Seite.
Das heißt, die deutschen Kosmopoliten, die neuen deutschen Kosmopoliten, schmücken sich auch mit Leuten wie Ihnen, mit jungen Israelis in Berlin, um zu zeigen, wie offen, wie divers, wie modern sie sind?
Die Gefahr entsteht. Dann kommt es aber zu einem persönlichen Treffen zwischen Menschen. Und wenn du als Schmuckstück da nicht hängen willst, dann hängst du dann nicht mehr als Schmuckstück. Entweder entwickelst du diese Beziehung weiter zu einer persönlichen, echten Beziehung oder gehst du weg zu Menschen, die interessanter sind.
Sie machen Letzteres.
Ja.
Als einer von neun Autorinnen und Autoren ziehen Sie ja in diesem Jahr als Döblin-Stipendiat der Akademie der Künste für 3 Monate ins ehemalige Wohnhaus von Günter Grass, einsam gelegen. In der Elbmarsch Schleswig-Holsteins. Was haben Sie dort vor?
Ich schreibe einen neuen Roman. Ich habe so 20, 30 Seiten von Anfang. Ich bin ziemlich neugierig, wohin es sich führen wird und was in dieser Geschichte passiert. Und ich würde das gerne jetzt weiterschreiben. Am Anfang hatte ich eine ziemliche Angst von diesem Stipendium, wo ich mich beworben habe, weil ich bin nicht sehr gerne einsam. Dieser Gedanke, dass Schriftsteller Einsamkeit brauchen, so eine romantische Vorstellung von der einsamen Schriftsteller ist nicht meins. Ich brauche viele Menschen mit rundherum mir, schöne Gespräche und schön feiern und so. Aber jetzt habe ich mich mit diesem Idee auch zufrieden gekommen und es wäre vielleicht nicht so schlecht, ein bisschen Ruhe zu haben.
Gucken wir mal, interessantes Experiment. Thomas Gadi, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für das sich weiter einlassen.
Vielen Dank Ihnen für das Einladen und danke fürs Zuhören.